Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 708. Heute sprechen wir über das aktuelle Geschehen bei WWE und stellen vor allem die Frage: Marktführer WWE, Milliardendeals, aber trotzdem in der kreativen Krise. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, der SummerSlam ist Geschichte. Zwei Nächte, der größte SummerSlam aller Zeiten. Vor allem natürlich auch ein sehr guter zweiter Tag des SummerSlams. Ich sag mal, sehr kalkulierter erster Tag des SummerSlams. Auch darüber gab es natürlich einige Diskussionen. Aber natürlich gab es auch einige Diskussionen um die Personalie Brock Lesnar, um die Personalie John Cena, Babyface-Turn, Reset, Character-Wise und ganz viele andere Geschichten. Und Kai, darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen, weil das ist alles so ein bisschen im SummerSlam-Tonus so ein bisschen unter die Räder geraten, muss man sagen.
Das stimmt. Also das ist auch generell alles ein bisschen unter dem Thema Brock Lesnar irgendwie geraten, oder? Weil das war ja das, worüber alle geredet haben. Cody, neuer World Champion, ist egal. Also so, das ist ja auch ein bisschen das Problem. Also vieles ist unter die Räder geraten, wenn man ehrlich ist.
Ja, ganz genau. Deswegen, ne, nach den typischen großen Big Four Reviews, die wir immer machen, schließen wir ja gern daran mal an und blicken dann zurück auf WWE und auch gerade das, was da geschehen ist. Wenn ihr hier noch mehr von uns haben möchtet, natürlich, ihr wisst, Patreon, auch Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, seid ihr auf jeden Fall gut mit bedient. Nächste Woche wieder das Magazin am Start. Wir haben außerdem jetzt auch in der kommenden Woche, da müssen wir schauen, ob Mella und ich am Dienstag es packen, dass wir die neue Episode der Roosters Reviews aufnehmen. Die würde dann Mittwoch erscheinen. Ansonsten haben Shaggy und ich noch einen Podcast über vergessene Stables in der Hinterhand. Die wird es dann als Ersatzprogramm geben. Ansonsten kommt die dann eine Woche später. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Immer neuen Content, den ihr da als Bonus für eure Mitgliedschaft bekommt. Und da geht natürlich schon mal ein ganz, ganz großer Gruß raus an alle, die uns da unterstützen. Und für nächste Woche, da seid ihr wieder gefragt. Nämlich, da wollen wir einen Fragen-Podcast hier servieren. Entsprechend brauchen wir eure Fragen, ganz einfach. Und die schickt ihr entweder an fragen@headlock.de. Natürlich könnt ihr auch auf den Discord gehen, da dann unter dem Hashtag AskHeadlock, oder ihr schreibt uns einfach zum Beispiel auf YouTube an und packt die Sachen da rein. Einfachsten ist Discord. E-Mails bekomme ich natürlich dann auch hier frei Haus, wobei da auch zwischendurch mal ein paar Mails schon mal verschütt gegangen sind, aber kein Problem, schickt's einfach dann an einen von den anderen Kanälen, wenn ihr das Gefühl habt, da kommt was nicht an, dann geht auf Discord, vor allem da auch im Fragen-Thread, und da könnt ihr das dann eben einbauen. Nächste Woche Fragen-Podcast. Wir haben noch Platz, deswegen ballert uns ruhig da einige Nachrichten zu. Ich denke, wir werden Podcast gegen Ende der Woche aufnehmen und entsprechend, ja, seid dabei, Kai, bei Fragen-Podcast. Ich hab eigentlich jetzt auch wieder den Plan, dass wir das alle 4 Wochen machen. Wir hatten das gerade nach WrestleMania so ein bisschen liegen lassen, weil da auch einige von uns sehr eingespannt gewesen sind. Aber eigentlich ist so der Plan so, einmal im Monat ein Fragen-Podcast, das muss sein, oder?
Ja, ich finde das ja auch eigentlich ganz angenehm, weil man da wirklich, man hat links, rechts war es auch vielleicht mal so ein bisschen alte Sachen, aber wie fandet ihr eigentlich das und das? Aber man kann damit auch immer ganz gut das Moderne abdecken, was die Leute auch gerade so beschäftigt. Ja. Deswegen, ich finde, das ist eigentlich immer ein sehr, sehr geiler Rundumschlag.
Genau, früher haben wir das ja noch hier im Podcast quasi selber gemacht, aber inzwischen kriegen wir ja quasi wöchentlich da auch immer wieder Fragen rein, und dadurch würde sich dann auch unsere Podcast-Länge dann sprengen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das nach wie vor im separaten Podcast. Und die kommen auch immer sehr gut an, die werden immer sehr schön gehört. Deswegen schreibt uns da gern eure Fragen nochmal hier, fragen@headlock.de, dann natürlich der Discord, alle anderen Kanäle ebenfalls, aber Discord und Mail sicherlich so die primären Wege, wie ihr uns da erreichen könnt. Ja, Kai, und dann würde ich mal sagen, kommen wir hier mal zum aktuellen Geschehen, worüber wir sprechen wollen. Und da steige ich auch mit Kommentaren vom Discord ein. Wir haben ja so ein paar Punkte schon auch im Magazin angesprochen, deswegen gehe ich hier gleich erstmal auf Discord, um die Stimme des Volkes hier sozusagen mal klingen zu lassen, was gerade so ein bisschen die Wahrnehmung ist. Und da habe ich mir 2 Kommentare herausgepickt. Der Flo hat geschrieben: WWE ist bei mir aktuell so kalt wie schon lange nicht mehr. Hardcore-Fan sein lohnt sich einfach nicht mehr. Alles dreht sich im Kern nur um Part-Timer oder Allstars. Das Booking ist übelst berechenbar zum Großteil und sehr sloppy erzählt. Richtig passieren tut eigentlich nur noch was, wenn bei den großen Pay-Per-Views die ganzen PLEs dazwischen, die kann man sich getrost schenken. Die haben ja besseres House-Show-Niveau. Mich juckt weder ein John Cena noch ein Lesnar, Punk, Rhodes, Reigns oder Uso. Man pusht Leute wie Fatu, Breaker, Vakur meines Erachtens zu langsam. Ein konsequenter Push wäre da mal was Erfrischendes. Gerade Leute wie Priest, Penta oder McIntyre, Knight sind immer nur Fallobst für die großen Heels. Am interessantesten am interessantesten ist momentan eigentlich nur die Frauendivision bei Raw. Und daran schließt sich dann auch der Muggelige an. Der schreibt, mir geht's da sehr ähnlich und ich schaue seit Monaten keine Weeklies mehr, sondern nur noch PLEs im Großen und Ganzen. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, wenn man da mal drüber nachdenkt. Dann reicht das auch vollkommen aus. Hier und da kommt mal ein Schnipsel auf Social Media und schon habe ich zumindest das Gefühl, im Bilde zu sein und nichts verpasst zu haben. Er gibt dann noch zu, klar, er kann nicht bei jeder Storyline mitreden. Und er gibt auch, er gibt WWE sozusagen auch die Chance, er sagt, ja, man kann nicht immer hier voll abfeuern, aber das Gefühl, dass kaum etwas von Bedeutung ist und dass kaum etwas von Bedeutung passiert, das habe ich schon viel zu lange. Und ich habe auch gerade das Gefühl, Kai, ganz kurz, warum ich gerade so ein bisschen gestockt habe. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich war gestern krank. Wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen und da ging es nicht. Deswegen, wenn meine Stimme heute als ein oder andere Mal versagt, bitte nicht böse sein.
Du bist einfach kurz vorm Weinen, weil ich das mit dem WWE-Produkt so mit und sag doch, wie es ist.
Ja, das auch. Nein, aber Kai, hat sich die Stimmung gedreht? Jetzt auch gerade, wenn wir so zurückdenken, als Triple H das Ruder übernommen hat, wo wir das Gefühl hatten, so frischer Wind und alles wird besser und wir haben ein unheimlich heißes Produkt gehabt, was ja auch zum Teil dazu geführt hat, auch hier bei uns im Podcast, dass zum Beispiel AEW wesentlich mehr in den Hintergrund gerückt ist und der Fokus viel, viel stärker auf WWE gegangen ist. Jetzt aktuell hat man wirklich das Gefühl, dass WWE diesen Kredit, den man sich über 2 Jahre lang aufgebaut hat, so peu à peu verspielt. Oder wie siehst du das? Wie siehst du gerade die Stimmung in der Community?
Also ich muss natürlich sagen, klar, auch bei den Kommentaren, da ist auch dann verschiedenes Subjektives natürlich dabei. Also deswegen vielleicht, es ist natürlich auch so ein bisschen ein eigenes Problem, wenn man sagt, mich jucken Cena, Lesnar, Punk, Rhodes, Reigns oder Uso nicht. Lesnar gehe ich mit, aber das sind halt einfach nur mal die Main-Eventer. Ne? Also die jucken ja trotzdem schon viele. Es ist halt alles immer trotzdem sehr subjektiv. Und ich sag mal, jetzt auch hier zu sagen, ja, in einem Vakär pusht man zu wenig, wo ich eigentlich sage, okay, ich finde, man hat die eigentlich sogar schon für das, was es ist, recht schnell gepusht, dafür, dass sie wenig Englisch kann und dann von NXT sofort hochgekommen ist. Und auch da, also ich habe halt auch viel hin und her überlegt, weil es ist so dieses Ding, Leute haben generell gerade so eine grundlegende Unzufriedenheit. Und woher kommt die? Und ist auch gerade so dieses, es dreht sich alles um Part-Timer und All-Stars, wo ich mir denke, also das ist immer ein schlechter Satz, aber der passt für mich halt hier schon. Wir hatten wirklich deutlich schlimmere Zeiten, was Part-Timer und All-Stars, also als wir Headlock gegründet haben, so, wir waren in den Trenches, ne, also wir waren wirklich so, ey, wir saßen da, 2016, ne, und wirklich, es gab nur auf die Schnauze irgendwie Goldberg, Brock Lesnar, wirklich so, dein Champion ist 2-mal im Jahr da, ne, dann kommt Jinder Mahal, wird noch, also wir hatten wirklich deutlich schlechtere Zeiten, das muss man sagen.
Ja.
Also, das Produkt jetzt ist auch trotzdem, also, sage ich voller Überzeugung, 10-mal besser als das, was wir zu dieser Zeit hatten.
Aber.
Meiner Meinung nach.
Wir hatten aber auch bessere Zeiten.
Genau. Das Problem ist, wir kamen jetzt, oder wir kommen jetzt, also weil damals war immer dieses, oh ja, Vince McMahon, gut, da sitzt jetzt halt irgendwie der alte Mann, das ist irgendwie nervig, wenn er irgendwann mal weg ist, dann wird alles besser. Und dann war der alte Mann irgendwann weg. Und dann hatten wir dieses Ding, wo wir gemerkt haben, ey, es wird wirklich alles irgendwie besser. Also nicht alles, ne? Also wir haben immer wieder Probleme gehabt, Tag Team Division oder sowas, aber grundlegend wurde WWE, und das ist auch so ein bisschen ganz plakativ, das ist natürlich nicht nur er, aber ich sage es einfach so, weil es einfacher zu sagen ist, wurde WWE unter Triple H besser. So, da war irgendwie ein Hype da, die Shows haben sich besser angefühlt, Sachen haben mehr Sinn gemacht, du hast gemerkt, es wird irgendwie ein gewisser Plan verfolgt, Sachen werden nicht umgeworfen innerhalb von 2 Wochen und davon bewegen wir uns jetzt ganz stark weg. Dass Sachen deutlich inkonsequenter werden, das ist ein riesiges Problem, gepaart mit. Deswegen, weil gerade so dieses, was der Flo im ersten Satz schreibt, das ist eine Sache, die bei mir halt irgendwie sehr mitgeht. Denn dieses, also weil, wie du merkst, es gibt mehrere Sachen auch in dem Beitrag vom Flo, die sehe ich persönlich anders. Aber die Quintessenz ist halt bei mir die gleiche, weil ich sage, dieses Hardcore-Fan-Sein lohnt sich nicht mehr. Weil selbst falls das Produkt jetzt vielleicht ein bisschen besser ist als noch 2016, 17, 18, es ist zum einen trotzdem deutlich schlechter geworden jetzt und ich habe so dieses Problem, dass sich Fan sein insofern nicht mehr lohnt, weil ich, war ich damals natürlich auch schon, aber jetzt ist wirklich so dieses, wir machen das Produkt rein für die Gewinnmaximierung und auch Momente schaffen. Wir schaffen nicht Momente als Payoff für die Fehde, sondern es ist alles noch viel professioneller, kalkulierter geworden. Welcher Moment erzielt Engagement? Welcher Moment ist dafür irgendwie prädestiniert, viral zu gehen? Und wie können wir das nutzen, um mehr Reichweite zu kreieren? Das ist natürlich schon immer so. Das war keine Firma für Luft und Liebe. Aber das ist dieses, es ist alles extrem kalkuliert geworden. Und das nervt mich so sehr, weil es gar nicht mehr mit Herz ist, für mich persönlich. Es wirkt halt super kalt. Das ist ein langer Monolog, aber sorry.
Ja, danke schön, Markus, an der Stelle. Oder David? Nein, Quatsch. Es gehört ja auch dazu, es ist ein komplexer Sachverhalt, weil auf der einen Seite natürlich hat man Fakten, die Unternehmensentwicklung ist hier sicherlich ein Punkt, den wir gleich ansprechen müssen, weil in den letzten 3 Jahren, und das sind jetzt genau 3 Jahre, hat WWE viele Entwicklungen durchlaufen und dadurch hat sich das Produkt in vielen Bereichen verändert. Ich lasse das bewusst jetzt ganz neutral, pack da kein schönes Adjektiv vor, sondern sag mal, es hat sich verändert. Und zugleich natürlich auch, wie du schon eingangs richtig gesagt hast, es ist eben auch viel Emotionales dabei. Es ist viel Emotionalität dabei. Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgehen, haben wir tatsächlich jetzt seit 3 Jahren, mit einer ganz kurzen Unterbrechung, einen Triple H kreativ am Ruder. Das war ja SummerSlam 2022. Das ist genau 3 Jahre her jetzt. Dürfen wir nicht vergessen. Und es ist auch vollkommen normal, wenn man sich die Wrestling-Historie anschaut, dass Wrestling-Promotions nicht über Jahrzehnte hot sind. Die sind nicht über Jahrzehnte hinweg geiler Scheiß. Das haben wir bei der WCW gesehen, das haben wir auch bei der WWE gesehen. Am Anschluss an die Attitude Era ist mir auch erstmal ein Loch gefallen. Das muss man ganz klar sagen. Haben das probiert mit der Ruthless Aggression noch irgendwie zu kitten, hat auch nicht funktioniert und dann hat man eben versucht, über viele verschiedene Wege noch weiter zu expandieren, größer zu werden.
Wir haben ja sogar auch bei AW gesehen, ne?
Ja, genau.
Also guck mal den Hype, den wir alle hatten oder den es auch so in der Podcast-Welt drumherum gab, ne? Also so auch. Das ist natürlich dann, das sind dann unsere WWE-TKO-Kennzahlen, wo wir auch gesagt haben, guck mal, die Klickzahlen von AW, so, die übersteigen sogar teilweise WWE und dann ist es auch irgendwann abgekühlt. Klar, ist natürlich auch normal.
Genau, es ist deswegen, das ist eigentlich keine überraschende Entwicklung. Das haben wir auch schon eingangs erwähnt, so nach dem Motto, wenn der Honeymoon vorbei ist, dann kommt doch irgendwann der Alltag. Und nach dem Alltag, dann kommt vielleicht auch mal die Krise, ne? Das weiß man halt nicht. Es ist wie in einer guten Beziehung, so in dem Sinne. Aber das will ich gleich nochmal vorwegschieben. Das heißt, das ist nichts Ungewöhnliches. Dazu, wir haben den Führungswechsel gerade eben angesprochen, Vince McMahon dann irgendwann weg, also nochmal da, dann wieder weg. Dazu gab es ja dann auch irgendwann einfach diese Umstrukturierung natürlich mit TKO, also die Fusion mit UFC zu TKO. Das war ja dann auch Mitte, Ende 2023 und das ist jetzt gar nicht mal so lange her. Und gerade dieser Einfluss, den sieht man da eben auch. Man ist nach wie vor ein börsennotiertes Unternehmen und man muss da eben auch drauf achten. Und deswegen, ich zäume das Pferd sozusagen von hinten auf und wir fangen vielleicht erstmal mit den Zahlen an, weil da gab es natürlich jetzt auch in den vergangenen Wochen nochmal große, große Geschichten und das haben wir auch im Magazin schon angesprochen. Ich drösel es nur einmal ganz kurz für die Leute auf, die noch keine Supporter sind, Zwinker, Zwinker, sondern
ist eine Ausnahme jetzt, ne? Sonst müsst ihr natürlich das Magazin hören. Ist natürlich, Leute, das ist jetzt eine Geste der Nettigkeit vom Olf.
Nein, ihr wisst alle, wenn ihr online unterwegs seid, dass WWE einen neuen Deal mit ESPN abgeschlossen hat. Der löst sozusagen den Deal mit Peacock in den USA ab und dreht sich rund um die WWE-PLEs, aber ausschließlich in den USA. Deswegen das sage ich an der Stelle nochmal gesagt, bevor jetzt jeder Panik bekommt, wie kann ich meine PLEs weiterschauen? Easy, wir sind hier in Deutschland in der luxuriösen Situation, dass bis 2027, 2028 können wir ganz normal unsere Shows auf dem Network schauen und danach wandert wahrscheinlich alles rüber zu Netflix. So, aber in USA, da sieht es ganz anders für die Wrestling-Fans aus, weil da läuft dann ab 2026, dann wenn der Peacock-Deal ausläuft, laufen dann die PLEs künftig auf dem neuen Streaming-Dienst von ESPN, der $30 im Monat kostet. Das ist das Negative für die Fans in den USA. Die müssen sich dann nämlich diverse Anbieter-Streaming-Dienste abonnieren, damit sie das ganze WWE-Produkt verfolgen können. Das Interessante jetzt hier für WWE ist natürlich der Punkt, wie viel bekommen sie denn dafür? Wir haben vorher gewusst, ja, von Peacock haben sie $200 Millionen im Jahr bekommen. Bei ESPN sind es jetzt festhalten, $325 Millionen im Jahr mit einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren und man kommt hier auf, nochmal festhalten, 1,6 Milliarden US-Dollar insgesamt. Allein durch ESPN, das muss man sich jetzt hier mal hinstecken, plus natürlich dann noch die Einnahmen, die man zum Beispiel über Netflix generiert, was 500 Millionen im Jahr ist, plus natürlich nochmal die Einnahmen, die man über USA Network generiert, wo SmackDown läuft, das sind 280 Millionen und CW, NXT, das sind 22,5 Millionen. Und was man hier nochmal ganz klar sagen muss, wir wissen nicht genau, wie geht's mit dem Archiv weiter. Also das ist nicht in diesem ESPN-Deal mit drin. Da haben wir schlichtweg keine Informationen zum aktuellen Zeitpunkt. Und die NXT-PLEs sind da nicht inkludiert. Das heißt also, wenn WWE das möchte, könnte man diese PLEs nochmal separat anbieten. Wird man dafür 325 Millionen bekommen? Nee. Wird man dafür 50, 80 Millionen bekommen? Vielleicht schon. Wird man dafür vielleicht mehr PLEs veranstalten, wenn da jemand sagt, wir zahlen euch mehr? Jo, bin ich 100% von fest überzeugt. Bedeutet auch, wenn wir aufs Jahr 2027 schauen, dass WWE allein mit seinen Rechten 1,1275 Milliarden Dollar produziert. Allein durch den Verkauf der Medienrechte in den USA. Die Medienrechte international sind davon nicht inkludiert. Da läuft natürlich vieles unter Netflix, aber es gibt natürlich auch separate Deals, womit man nochmal Geld einnimmt. Und da hast du auch gerade eben schon mal was ganz Wichtiges angesprochen, Kai. Gewinnmaximierung. Wir wissen auch, was WWE mit Sponsorings einnimmt. Da werden Matches gesponsert, Matte, Ringpolster, Balustraden, Ringpfosten und alles Mögliche. Also die Gewinnmaximierung schreitet hier voran und deswegen haben wir auch gesagt, ne, es ist, WWE ist der unangefochtene Marktführer, sowohl was die Reichweite angeht, als auch was die Einnahmen angeht. Und da können wir jetzt sagen, ja, AEW, da catchen sie halt besser, sie catchen anders, das ist eine andere Art und Weise, wie man Wrestling präsentiert, aber finanziell reichen die da bei weitem nicht dran, ne? Und auch von der Reichweite reicht man einfach weit nicht dran, auch wenn man sich YouTube-Zahlen anschaut und so weiter und so fort.
Und mein Problem ist immer auch da, ne? Ich will jetzt ja auch gar nicht so sein, so wie auch die Welt, das ist doch alles so super und wir lieben alle von Luft und Liebe und lass uns doch sagen, wir tauschen einfach alles und wir brauchen doch gar kein Geld. Es macht natürlich Sinn, dass dieses Börsenunternehmen ja auf Geld geht. Ist immer so, ist normal. Also das haben wir auch beim Fußball, da wird alles kommen und die Bande nochmal und hier und da und dieses und jenes. Mein Problem, das ist normal, so funktioniert die richtige Welt. Verstehe ich natürlich. Das ist jetzt ja auch komplett, also wäre verblümt zu sagen, dass es nicht so ist. Nur ich finde immer, man hatte dieses Gefühl, weil wir jetzt auch gerade, und ich habe halt auch nie diese amerikanischen Sportarten so sehr geguckt. Also ich weiß auch, in der NFL und NBA, da ist wirklich einfach gib ihm, ne? Da ist so gefühlt, da ist eine kurze Unterbrechung, kurzes Timeout bei der NBA, da können wir nochmal einen Clip reinballern, 15 Sekunden, gib ihm. Ne? So, ich verstehe, dass das so ist und dass auch im amerikanischen Sport so ist. Ne? Also so siehe Super Bowl, so die größte Werbeveranstaltung der Welt, normal. Das Problem ist einfach, dass wir aus so einer Zeit kommen, wo wir das so nicht hatten, dass gewisse Sachen waren ja auch immer, weil einfach nur ein Typ saß, der entschieden hat, war noch so ein bisschen heilig, nee, auf die Matte kommt keine Werbung oder sowas.
Und wir machen auch da keine Alkohol-Deals ja, oder sonst irgendwas, genau, zum Beispiel? Ja,
genau, also wir machen nur andere, schlimmere Sachen Backstage. Also deswegen ist es immer alles so ein bisschen, ne, schwierig zu sagen, verstehe ich natürlich. Und es gibt auch Sachen, die stören mich nicht, meine Güte. Dann pack auf eine Ringmatte, mach da Sponsor drauf, ist über, verstehe ich alles, komplett in Ordnung. Aber mein Problem ist eher süßes, wir sind schon, wenn wir uns so eine Spirale vorstellen, die sich dreht, wir sind nicht am Anfang, wir sind so ein bisschen in der Mitte, wir haben schon viel gemacht, wir haben jetzt die Turnbuckle-Polster haben wir gemacht, wir haben jetzt die Matte gemacht, bei jedem Match muss irgendwie noch was an der Bande langlaufen, so ein bisschen, ist auch wie beim Fußball, verstehe ich natürlich. Mein Problem ist, dass ich habe so dieses Gefühl, du ordnest dem ganzen Produkt einfach nur unter, wo kann ich noch Werbung reinklatschen? Das ist so ein bisschen mein Ding, also wir sind so kurz davor, ich weiß nicht, ob Leute schon mal gesehen haben, zum Beispiel in Österreich im Fußball, wenn du dir da so Trikots ansiehst, ne, die haben wirklich auf ihrem Trikot teilweise 15 Sponsoren drauf. Das ist nicht nur so eins auf der Brust und das war's. Und sind wir mal ehrlich, es wird ja auch nicht lange dauern, bis, ne, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, LA Knight kommt raus, dann ist es aber hier so der Slim Jim LA Knight, weil er dafür ja Werbung macht als Slim Jim Dingens. Ne? Und es wird nicht lange dauern, dann wird auch auf Rollins Mantel, wenn er ein Entrance hat, ist dann da hinten, was weiß ich, irgendwie Lunchables oder sowas drauf, ne? Dann irgendwie auf dem Titan schon, dann ist dann in der Mitte steht dann da Roman Reigns, Tribal Chief kommt raus und links und rechts steht irgendwie, was weiß ich hier, American Wheatley Wodka oder sowas alles. Also wir haben ja noch nicht die Fahnenspitze erreicht oder das Ende der Spirale. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, du guckst dir einfach das Produkt an und es geht gar nicht darum, was passt, was könnte man wie wo machen, was ergibt sich. Ne? Weil auch kommen diese so LA Knight, Slim Jim, sagst du, ja, das passt schon irgendwie mit der Werbung, ist so ein bisschen witzig, Macho Man Vibes, okay, ne, gab's ja damals auch, aber jetzt ist wirklich, wo können wir noch Werbeflächen machen? Und ja, das ist so ein bisschen dieses Problem dabei, weil dann hast du eine Fehde zwischen Rey Mysterio und seinem Vater, so ein großes Blow-Off-Match bei Mania, Aber hier, guck mal, es sind so die witzigen Lutscher Cinnamon Toast Crunch. Das ist so dieses, es gibt halt kein Fingerspitzengefühl dabei.
Ja, da ist der Ringgeneral, machen wir General Insurance und hacken einen kleinen General auf den Ringpfosten und blenden den nochmal extra lang ein. Bin ich komplett bei dir. Natürlich, auch da nochmal gesagt, ne, wir sind nicht bei der Wohlfahrt. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass man diese Reichweite, die man sich aufgebaut hat über Jahrzehnte, dass man die nutzt, um damit Geld zu verdienen. Trotzdem, man merkt hier und da auch, wie es dann zunehmend Einfluss auf das Produkt nimmt. Und das ist natürlich dann hier eben das Problem. Ich glaube, man kann da leichter drüber wegblicken, wenn das Produkt absolut hot ist und wenn man uns interessanten Geschichten und interessante, neue, spannende Charaktere serviert, als wenn das Produkt zunehmend stale wird, also stagniert, so heißt es ja dann, ne? Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, auch die Punkte mit, was ist jetzt noch heilig? Es gab jetzt letztens auch wieder, sagen wir mal ehrlich, das geht jetzt schon längere Zeit rum, wir wissen, dass kommendes Jahr haben wir den Royal Rumble in Saudi-Arabien.
Ja.
Und es gab jetzt auch zuletzt zunehmend heiße Gerüchte, dass für 2027 eine WrestleMania auch nach Saudi-Arabien gehen könnte. Und uns wurde auch schon mal diverse Male gefragt, so ist das möglich? Und ich glaube, gerade unter dem Einfluss von TKO und diesem Gewinndruck, der da auch einfach herrscht, das ist ja von Anfang an das Problem gewesen, was wir auch damals schon gesehen haben, dass TKO unter dieser Endeavor-Führung massiv auf Kosteneinsparungen setzt und eben zugleich auf Gewinnmaximierung pocht. Das sind diese beiden Geschichten, die da ineinander gehen. Wir wissen, dass da viele Leute entlassen worden sind, dass in Grafikabteilungen, nur als ein Beispiel, da auch zunehmend auf KI gesetzt wird und so weiter und so fort. Das heißt, da wird zunehmend an Kosten eingespart und auf der anderen Seite wird eben dann versucht, wo können wir irgendwie das meiste Geld rausholen und so schlimm es eigentlich fast schon klingt. Das meiste Geld kriegt man momentan in Saudi-Arabien, das ist einfach so.
Ja.
Und da müssen wir nur anschauen, wie viel man da pro Show bekommt. Wir sind da bei 50 Millionen Dollar. Ich habe gerade so ein bisschen die Bilanzen vorgelesen, könnt ihr mal sehen. Eine Show in Saudi-Arabien ist so viel wert wie ein Jahr NXT. Nee, zwei Jahre NXT, Entschuldigung. Ich war nie so gut in Mathe. Deswegen. Ja. Aber nur um das so in Relation zu setzen. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir das bekommen werden. Vielleicht sogar so ein Doubleheader, wir machen eine Nacht hier mit dem A-Roster machen wir eins hier und eine Nacht machen wir da und dann sagt man, das ist eine weltweite WrestleMania, noch weltweiter als überhaupt USA und Saudi-Arabien, überall den Hochburgen des Wrestlings und natürlich zahlt Saudi-Arabien dafür gutes Geld, genauso wie es hier die meisten anderen PLE-Veranstaltungsorte oder Veranstalter ebenfalls tun. Das muss man auch nicht sagen, die WWE fährt ja nicht mehr irgendwo hin und sagt, Mensch, jetzt wollen wir mal möglichst viele Leute in die Halle kriegen, die sagen, wer bietet uns denn möglichst viel Geld, dass wir euch hier möglichst viele Touristen in die Stadt bringen und damit ihr möglichst viel Geld verdient. Auch das ist eine andere Herangehensweise, als wir es noch vor vielen Jahren gehabt haben.
Und halt auch da, auch passend zu diesem, weil, also da kommen wir natürlich auch noch gleich noch drauf, also was hat das mit dem Kreativen zu tun?
Genau, ja.
Aber das ist halt eben auch dieser Einschnitt, den ich gerade meinte, in Bezug auf Werbung und Deals beeinflussen das Produkt. Weil es ist nicht, guck mal, es könnte ja Sinn machen, dass wir jetzt gewisse Shows, also ich gehe immer noch, also bei der Meinung bleibe ich finde es ist immer noch prinzipiell sinnvoll, WrestleMania zwei Nächte zu machen. Das finde ich nicht verkehrt. Da scheiden sich die Geister, aber ich finde das in Ordnung. Das ist, also auch da, das war jetzt auch keine Entscheidung zu sagen, oh, ja, da verdienen wir vielleicht weniger Geld mit, sondern nee, das war natürlich auch eine Business-Entscheidung, ne? Macht Sinn. Das Problem ist dann, da finde ich es von diesem Stellenwert der Mania, mehr Leute auf der Card, größeres Ding, dieses eine große Event im Jahr, finde ich okay. Dann merkt man aber, guck mal, das macht ja Sinn, wir verkaufen Doppeltickets, ne, doppelt das, doppelt dies, doppelt jenes, mehr Geld, wir bringen mehr Leute mit in die Städte, wir können sagen, guck mal, die Leute sind zwei Nächte da, also habt ihr auch mehr Touristen, bla bla bla. Denn dass man dann sagt, okay, was können wir noch zwei Nächte machen? Also, um da das Geld mitzunehmen, dann sagen wir, jetzt machen wir ein SummerSlam doppelt und jetzt gibt's ja schon die Gerüchte zu sagen, was kann man noch doppelt machen? Ne? Diese Big Four, Big 4,5 mit Money in the Bank, dass man jetzt sagt, okay, Survivor Series zwei Nächte, Rumble zwei Nächte, Mania zwei Nächte, Money in the Bank zwei Nächte, SummerSlam zwei Nächte. Und da geht's dann nicht mehr darum zu sagen, macht das Sinn für das Produkt, passt das vielleicht irgendwie, sondern nee, wir müssen jetzt zwei Nächte füllen und natürlich, wenn wir es schon bei Mania haben, dass wir sagen, ach ja, ein Tag ist irgendwie schlechter oder mach aus beiden Cards eine Karte, dann ist gut, wird's ja da nur noch mehr werden. So, siehe den SummerSlam Nacht 1, der wirklich nicht gut war, meiner Meinung nach. Und das gleiche wirst du bei einer Series haben, das gleiche wirst du beim Rumble haben, dass es nur darum geht, erstmal den Deal machen, die Kohle mit verdienen und dann füllen wir es kreativ aus. Weil das ist, also im Endeffekt, so, was jucken uns die Zahlen in dem Sinne? Wir wollen ja einfach nur sagen, ich möchte geile Stories, gutes Wrestling und gut unterhalten werden.
Ja.
Aber darum geht's eben nicht.
Das ist eben das Problem. Und du hast auch gerade schon Ticketspreise angesprochen. Auch die sind natürlich inzwischen fernab von Gut und Böse. Also da hat man ja auch massiv an der Preiskurbel nach oben gedreht und man nimmt auch einfach da von den Lebenden, um es mal ganz böse auszudrücken. Ne? Wenn man da auch irgendwie vor Ort ist, bezahlt so halt eben für alles Eintritt, was nicht nur nagelfest ist. Was war es nochmal fürs Fanfest? $80?
Ja, irgendwie, wollte ich gerade sagen, auch da mit der World oder wie es die irgendwie
World, hieß, genau, ja.
Das ja die vor 2 Jahren noch kostenlos war. Auch da nimmst du jetzt $80 und sowas.
Hall of Fame separat nochmal, da nochmal
Hall of Fame separat, die sonst auch vor 2 Jahren noch irgendwie dabei war bei SmackDown. Also es wird wirklich überall gemolken.
Ja.
Und das ist eben dieses Problem, weil mir geht es halt wirklich darum, wir haben schon gesagt, so natürlich, es ist nicht die Wohlfahrt, ne? Verstehe ich komplett. Aber du musst halt irgendwo doch auch so ein bisschen im Rahmen bleiben, zu sagen, so einen kleinen Mehrwert musst du doch den Leuten geben und nicht nur gucken, wo kann ich noch Kohle rausquetschen? Weil ich finde immer, das ist eine Sache, mit der musst du, solltest du auf kurz oder lang auf die Schnauze fliegen.
Ich glaube, dass man bestimmte Dinge langfristig nicht halten kann. Wir leben in einer Welt, in der wir alle davon betroffen sind, dass wir mehr Geld für Energie ausgeben müssen, für Lebenshaltung und so weiter und so fort. Natürlich sind dadurch auch Veranstalter unter einem gewissen Kostendruck. Wir haben dazu auch gerade bei den kleineren Promotions immer wieder mal so in Anführungsstrichen Hilfe oder auch Info-Postings gehabt, ne, die auch da zu strugglen haben natürlich, dass Leute weniger Geld haben und sich dann überlegen, kann ich noch zum Wrestling gehen? Zugleich hat man da aber auch den Eindruck, dass man wirklich auch probiert, irgendwo am Ball zu bleiben und den Leuten etwas zurückzugeben. Den Eindruck gewinnt man zumindest bei WWE derzeit nicht, sondern WWE gibt nur eins zurück und das ist das die Kreditkarte vielleicht, nachdem man sie durchgezogen hat. Und das ist gerade so ein bisschen das Problem. Und das andere Problem, was man natürlich auch da sieht, vielleicht kommen wir jetzt da in den Punkt der kreativen Prozesse mit rein. Nämlich, das ist mir jetzt speziell in diesem Jahr aufgefallen. Letztes Jahr, bin ich ganz ehrlich, da hat man zwar auch hier und da gemerkt, so, ja, da ist so ein bisschen Sand im Getriebe im Vergleich zu vorher. Und man hat so Downtimes gehabt in den Stories. Aber irgendwann hat man es dann wieder gefangen und hat dann vor allem auch so gewisse Story-Eckpfeiler gehabt, die überrascht haben. WrestleMania letztes Jahr war natürlich hervorragend und super unterhaltsam und alles. Ne? WrestleMania dieses Jahr war nicht so stark, muss man auch an der Stelle ganz klar sagen. Die John Cena Farewell-Tour hat bis jetzt für mich gar nicht gezündet. Und jetzt hatten wir eben beim SummerSlam die Rückkehr von Brock Lesnar. Und wir haben es ja auch schon mal im SummerSlam-Podcast zum Beispiel schon mal angesprochen. Brock Lesnar steht eben in dieser Anklageschrift von Janelle Grant an Vince McMahon, gegen Vince McMahon drin. Und er ist nicht angeklagt. Das muss hier nochmal ganz klar der Fall sein. Ne? Das muss man ganz klar attestieren. Er ist nicht angeklagt, aber er steht namentlich 44 Mal drin. Und ich habe es auch schon auf YouTube einigen nochmal so ein bisschen ausgeführt, weshalb da meine Meinung ein bisschen anders ist, weil es geht hier nicht mehr um Recht, sondern es geht erst um Moral. Und es geht natürlich dann auch an der Stelle eher um den Punkt, was kann ich für mich rechtfertigen und wie wirkt sich auch und was für ein Signal sendet man damit? Vielleicht so rum ist das auszusenden, sowohl für den Lockerroom intern als auch für die Fanbase extern. Und ich glaube, das ist was, was man beides aktuell ein bisschen unterschätzt. Und da gibt es natürlich auch einige, da will ich jetzt gar nicht nur meine Meinung nach außen schieben, sondern da gibt es natürlich auch einige Wrestling-Namen, die sich da zum Beispiel geäußert haben. Und da ist zum Beispiel Lance Storm ganz vorne mit dabei, der das hinterfragt hat, wie sich denn die Rückkehr von dem Brock Lesnar gerade auch auf wie das auf die Frauen im Lockerroom und generell im Unternehmen ausgewirkt hat. Und der sagt, ich übersetze das jetzt hier auf Deutsch, der sagt, egal, ob sie Brock Lesnar zurückholen oder nicht oder sonst jemanden, für mich ist es wichtig, dass sie sich selbst die Frage stellen, unterstützt dies den Schritt, ein respektvolles und sicheres Arbeitsumfeld für Frauen in ihrem Unternehmen zu schaffen? Und den Punkt, den möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Oder lenkt es davon ab und vermittelt das Gefühl, dass sie Rückschritte machen? Und an dem Punkt greife ich auch nochmal einen Blogpost auf. Den habe ich auch diverse Male schon geteilt, weil ich den sehr interessant hat, von Alan Cheapshot. Der ist ein Wrestling-Historiker, hat einen sehr interessanten Twitter-Kanal und schreibt halt immer wieder Blogposts, die sehr eloquent auf Englisch geschrieben sind und auch sehr interessant bestimmte Dinge hier zusammenfassen. Und der verargumentiert das hier, also die unter anderem die Rückkehr von dem Brock Lesnar, die er moralisch auch problematisch findet und da auch nochmal den Fall aufdröselt. Ich poste gerne auch den Blogpost nochmal in den Shownotes. der argumentiert das unter anderem auch mit dem Druck, der durch die Wall Street kommt. Und wenn quasi alle Punkte zusammenkommen, Druck von der Wall Street, möglicherweise Vertragsverhandlungen mit TV-Sendern, wie wir es jetzt mit ESPN gehabt haben, dann greift man auf Dinge zurück, Dinge im Sinne von Brock Lesnar Comeback, einen Moment erzeugen, der viral gehen kann. Und die garantiert im Trend liegen, sprich die Reichweite erzeugen. Und jetzt an der Stelle sind wir wieder an dem Punkt, den wir, finde ich, dieses Jahr häufig gehabt haben. Wir haben Story-Entwicklungen gehabt und damit greift quasi das wirtschaftliche Engagement von TKO in das Kreative von WWE ein. Wir haben verschiedene Momente in diesem Jahr gehabt, wo man mit Entwicklungen aufgewartet hat, on-screen, die aber innerhalb des Storytellings keinen Sinn ergeben hat. Der Heel-Turn von John Cena, da waren wir erstmal so, oh, super interessant und große Entwicklung. Hat sich aber im Endeffekt nichts draus ergeben. Travis Scott entscheidet den WrestleMania Main Event mit.
Ja.
Hat sich nichts draus ergeben, weil Travis Scott keinen Bock hat, weil er kompliziert ist, mit ihm zu arbeiten. Wieso, weshalb, warum? Warten wir mal ab, wie sich das noch ausgeht oder ob da überhaupt irgendwas danach kommt. Und dann der plötzliche Babyface-Turn von John Cena. Man hat so ein bisschen angedeutet vorweg. Und dann auf einmal stellt er sich hin, nee, Leute, ich liebe Wrestling. Es ist doch alles gut. Ha, ich bin aus dem Albtraum aufgewacht. Es ist alles ist wieder besser. Dann kommt Brock Lesnar zurück. Und den nächsten Reset haben wir direkt in der darauffolgenden SmackDown-Ausgabe, wo auch ein R-Truth, der ja vorher in eine ganz andere Richtung gegangen war, den man entlassen hat, dann wieder zurückgeholt hat, nachdem es einen Backlash gegeben hat. Und der ist jetzt wieder der alte R-Truth und beide sind auf einmal wieder gespiegelt und ach, guck mal hier, witzig. Und wir haben so viele Resets momentan, neben ganz viel Story 0815, dass es sehr schwierig ist, da noch glücklich mit zu sein. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe ja auch schon im vergangenen Podcast gesagt, bei der John Cena Farewell Tour, da gebe ich denen diese eine Monopoly-Gefängnis-Freikarte, ne, wo ich sage so, du darfst John Cena jetzt face-turn, ohne Konsequenz, okay, fertig. Da sage ich so ein bisschen, okay, das ist aus Mangel an Zeit, das hätte man, soll oder sollte man besser machen, ne, also besser ausführen, kriege ich es nicht hin, ist es immer noch okay für mich, weil ich sage, du hast eine begrenzte Zeit, der ist nur ein Jahr da. Okay, von mir aus. Ne? Es ist lame, aber da sage ich trotzdem, ja komm, da drücke ich beide Augen zu, passt. Das ist Cena John letztes Jahr von mir. Wenn er jetzt rauskommt und sagt, ich bin wieder gut, ist in Ordnung. Ne? Hätte ich mir stattdessen irgendwie ein AA zumindest gegen The Rock gewünscht, yo, natürlich, aber ist eben nicht passiert. Das Problem ist halt eher dieses drumherum, was du angesprochen hast, die ganze Sache rund um Travis Scott, der auch schon beim Heel-Turn dabei stand, was ich auch schon komplett Müll fand, ne? Dieses ganze selbstgefällige The Rock-Ding, so hier, ja, du Turn und ich möchte deine Seele haben, es ist nichts draus geworden, Cody sieht doof aus, Cena sieht doof aus. Das sind die Probleme, die ich damit habe. Jetzt auch dieses R-Truth hin und her, also, das ist von mir, also, das war ja nicht mal geplant, das ist einfach organisch gewachsen, hat man aber auch gar nichts draus gemacht. Nee. Hätte man was draus machen können. War super hot, aber war einfach so, ja, ist egal, das war's. Wir geben ihm hier ein Match und dann ist das Ding auch irgendwie durch. Das sind so ein bisschen die Probleme dabei, wo du wirklich merkst, okay, irgendwelche Entscheidungen greifen aktiv in das Produkt ein und sind dann ohne Sinn und Verstand. Und auch da, ne, ich bleib weiterhin dabei, auch letztes Jahr WrestleMania, wo dann alles super war, auch da musste einfach irgendein armer Schreiberling sich dann überlegen, wie mache ich das jetzt mit The Rock und wie streichen was raus und wie kommt dann irgendwie doch Cody gegen Roman zustande, weil die Leute haben irgendwie gar nicht so viel Bock auf Rock gegen Roman. Und dann wurde es verkauft als kreativer Masterstreich und Triple H sitzt da und sagt so, ja, guck mal, wir haben da ja alles geplant. Manchmal klappt's, dann kriegt man es hingebogen und es ist fantastisch, wie letztes Jahr. Und manchmal passiert das, was mit dem John Cena Heel-Turn passiert ist. Ja. Und es ist Müll.
Ja, letztes Jahr hat man sprichwörtlich aus den Zitronen leckere Limonade gemacht und damit waren wir alle super zufrieden, muss man sagen. Ne? Jetzt auch, sind wir ganz ehrlich, auch das SummerSlam-Match von Cody gegen John Cena war super. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also da müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Ne? Und hat es Momente geschaffen? Ja. Aber was ist das Problem? Momente müssen nachhallen. Momente müssen wirklich auch eine Konsequenz haben und Momente müssen eine Bedeutung haben. Und das hat man jetzt vermissen lassen in diesem Jahr. Da, das Einzige, was nachgehalten hat, war vielleicht der Schlag von Travis Scott auf Codys Ohr. Das ist möglich auf jeden Fall für einen guten Cody. Nein, aber ich finde das ganz grauenhaft, dass man hier offensichtlich Momente geopfert hat, gerade auch mit jemandem, der anscheinend, und das schreibt sich ja WWE auch immer auf die Brust, ne, dass sie nur mit Leuten zusammenarbeiten, die Feuer und Flamme bei der ganzen Geschichte sind, aber der anscheinend dann nur kurz Feuer und Flamme gewesen und dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr. Oder der halt eben dann doch nicht so lernfähig gewesen ist und nicht so konzentriert, fokussiert gewesen ist. Ich glaube, das hätte man innerhalb von 2 Monaten schon rausfinden können. Aber ich glaube, man hat da auch einfach gepokert und hat gesagt, ja, wir gucken mal, aber wir nehmen den Buzz mit. Wir nehmen den Buzz mit, weil Travis Scott ist halt eben ultra bekannt. Wir haben natürlich noch die Verinfluencerisierung des gesamten WWE-Produkts, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also zunehmender Einfluss von Celebrities, die da eben mit reinkommen. Früher war es Schauspieler und Musiker, heute sind es eben Streamer, die wir hier haben. Aber ich sag mal ganz ehrlich, solange Speed von Braun Breaker umgespeert wird, das lasse ich mir noch gefallen, so in dem Augenblick. Ne?
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich sehe es eben auch so, dass wir hier diverse Aspekte haben, in denen die Planungen von TKO und da auch gerade die finanziellen Planungen von TKO damit eingegriffen haben. Und dann bin ich wieder bei der Personalie Brock Lesnar angekommen, weil es gibt nicht viele Informationen. Und de facto ist es auch so, dass wir ihn bei SmackDown jetzt nicht gesehen haben. John Cena kam raus, hat nochmal seine Feelgood-Rede gehalten und noch so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, nach dem Motto, ah ja, ich weiß nicht, wenn ich, ne, Verletzlichkeit gehört dann eben auch mit dazu zu seinem Hustle, früher Loyalty and Respect, jetzt ist es Hustle, Vulnerability und Respect, sorry, schwieriges Wort. Und hat dann ja gesagt, ja, ich meine, größte Angst ist ja, dass wenn ich nicht mehr hier bin, dass ihr mich vergessen werdet. Und alle so, nein, wir lieben dich, John, und überhaupt. Und dann kam mir das Wort an, Brock Lesnar zu sprechen, aber es war einfach nur, ja, habe ich Angst vor. Das war eine ähnliche Promo, wie wir es auch schon früher gehabt haben, als Brock das erste Mal wieder zurückgekommen ist, als die Fehde der beiden gestartet ist. Da hatten wir dieses Stichwort Angst auch diverse Male gehabt. Aber schlussendlich war es dann eben so, you want some, come and get some. Kein Brock Lesnar, kein wirklicher Follow-up an das, was da beim SummerSlam geschehen ist. Und, das will ich auch nochmal gerade sagen, weil wir haben wenig Informationen, was wir mitbekommen haben, was ich tatsächlich jetzt rückwirkend auch schwierig finde. Brock Lesnar ist ja nie entlassen worden von WWE, sondern er ist ja de facto einfach nur aus dem Programm genommen worden, nachdem er da in dieser Anklageschrift aufgetaucht ist. Es sind Programme gestrichen worden, für die er eingeplant gewesen ist, ne? Das will ich hier nochmal sagen. Aber er ist wohl weiterhin voll bezahlt worden. So hieß es zumindest laut Wrestling Observer und auch Fightful. Und hat da gehörte weiterhin zu den bestverdienenden Leuten innerhalb des Rosters für 2 Jahre, ohne, ich sag's nochmal, ohne dass er auch nur ein einziges Mal angetreten ist. Und da bin ich auch wieder an dem Punkt, ist das so ein gutes Signal für dein Roster, dass du jemanden, der in so einer Anklage vorkommt, trotzdem noch mit vollem Umfang bezahlst, oder sollte der nicht wenigstens eine gewisse Kürzung hinnehmen müssen? Und da tue ich mich wirklich schwer mit. Und da glaube ich auch, dass das auf die Backstage-Moral abzielt. Selbst wenn er jetzt getrendet ist und selbst wenn man damit jetzt wieder Verkäufe generiert, selbst wenn man damit große Shows akquirieren kann. Ich bin mir sicher, in Saudi-Arabien freut man sich darüber, einen Brock Lesnar zu bekommen. Ich bin mir auch sicher, dass ein ESPN nicht unglücklich darüber wird, wenn Brock Lesnar nächstes Jahr noch ein paar Mal antritt. Aber die Signale auch an das Roster finde ich hier sehr, sehr bedenklich. In allen Bereichen, muss ich an der Stelle sagen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und da ist ja halt auch immer dieses Thema, kleine, ne, man wird sich da sowieso immer im Kreis drehen. Die einen sagen, nee, Kunst und Künstler trennen und mir ist das egal. Der ist nicht angeklagt, es gibt keine Verurteilung, der ist unschuldig. Also es gibt da ja kein richtig und kein falsch. Also
genau, das muss am Endeffekt, ne? Genau, es gibt kein faktisches richtig oder falsch. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist ein Bauchgefühl, das ist ein Bauch und ein Grundgefühl, was man da mitbringt. Ja,
mein Problem ist, ich hatte ja auch diesen Artikel gelesen, ne? Und für mich der treffendste Satz war da wirklich dieses, wenn halt Konsequenzen eher als PR-Hürden gesehen werden, anstatt dass es da um wirkliche Werte geht, dann gibt's halt auch keine Grenzen mehr, sondern es ist alles nur eine Kalkulation. Und das ist auch dieses Problem hier, es ist alles mit Kalkül gemacht, auch dieses Brock Lesnar rausschicken. Das war ganz klar, ich glaube, du hast es auch schon gesagt, so wir halten mal ein Zeh ins Wasser und gucken mal. Ist es warm, kann ich drin schwimmen oder nicht?
Ja.
Weil wer jetzt alle hätten jetzt geboot und kein Bock, ja dann eben nicht, ne? Aber jetzt eigentlich so, das ist doch so geil, dann die ganzen negativen Kommentare, die löschen wir einfach weg. Das moderieren wir ganz schön in unseren YouTube-Kommentaren und unseren Social-Media-Beiträgen.
Wir machen keine Pressekonferenzen nach der Show, sondern machen unsere eigene Panels.
Also, das ist ja alles kalkuliert. Es ist alles mit Kalkül. Ne? Wir haben es genau so gemacht. wir wollen diese positive Reaktion mitnehmen. Leute sehen das, sind vielleicht auch gar nicht im Thema, aber ich sag mal, Brock Lesnar ist immer noch ein großer Name. Das werden ganz viele Leute sehen, die gar nicht in der Bubble drin sind. Und die denken sich so, boah, ist ja krass, guck mal, der kommt raus, alle rasten aus, ist ja überragend. Sind dann auf dem Reel, gucken in die Kommentare alle so, Brock Lesnar ist wieder da, oh toll, 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 ne? Irgendwelche Leute nutzen es direkt zur Selbstdarstellung, wie dieser Brock Lesnar-Guy, den ich ja auf den Tod hasse, ne? Auch so dumme Sachen. So dieses, Hauptsache jeder kann sich selbst noch so ein bisschen darstellen, auch noch links und rechts, ne? Super sympathisch an der Stelle. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und dieser ganze Umgang mit so Themen, ne? Auch da, wenn jemand sagt, du, mir ist das alles egal, ich finde das trotzdem cool, dann soll er es so machen. Ich sehe das halt anders, weil dann hast du auch dieses Interview von einem Paul Heyman mit Ariel, sag mal den Nachnamen, ich habe ihn vergessen.
Helvani.
Danke. Wo dann auch ein Paul Heyman da so auch halb in Character natürlich sitzt, weil dann ist es auch immer untouchable, was er sagt, ne? Weil das ist ja nicht seine persönliche Meinung, sondern das kann ja auch alles halb so ein bisschen, er sitzt da als Firmenrepräsentant sein, aber wird da halt ganz selbstgefällig gesessen, so, hier, guck mal, Brock Lesnar ist da, hast du nicht gehört, was die Leute gesagt haben, hast du nicht die Reaktion gesehen, so, das ist eine Attraction, so, da ist nichts selbstreflektiert, das ist einfach nur, guck mal, wie geil das ist, was wir hier machen, guck mal, wir bringen ihn zurück, guck dir die Leute an, alle rasten aus, so, was willst du denn hören, das ist doch super, ne, und dann hast du da irgendwie ein anderes Interview mit Nick Khan, der da irgendwie sitzt, dieser Multimillionär, und sagt, ich verstehe gar nicht, dass Leute um 3 Uhr nachts nicht an ihr Handy gehen, ich verstehe nicht, wie Leute müde von der Arbeit sein können, so, das ist alles so unsympathisch, das ist so mein Problem, es ist meiner Meinung nach teilweise bei manchen Sachen einfach moralisch verwerflich und das andere, dann kommt da so ein Nick Khan mit seinem Hustler-Grind-Set, so kurz vor Karl-S-Seminar, das ist alles unsympathisch. Und das heißt nicht, dass ich hier damals saß bei Headlock und gedacht habe so, ey, da sitzt Vince McMahon, das ist ja ein geiler Typ, so, mit dem kann ich mich identifizieren. Nee, das ist es ja nicht. Aber es ist halt die Summe vieler kleiner Teile, die mich so sehr nervt.
Ja, und vor allem ist es eben auch ein Problem, wo wir gedacht haben, dass man das, was man, oder das sind verschiedene Probleme und verschiedene Felder, wo wir gedacht hätten, dass WWE vielleicht auch weiter wäre, aber im Endeffekt hat man sich vielleicht auch in einigen Bereichen zurückentwickelt, sogar in einigen Dingen und sendet auch vielleicht rückwärtsgewandte Signale. Und ich glaube, das ist eben auch eine große Problematik, weshalb auch viele, die nicht nur die Shows verfolgen, sondern die auch so ein bisschen die News verfolgen, die Interviews verfolgen, wie du gerade angesprochen hast, wie präsentiert man sich außenrum? WWE war schon immer sehr protective und das sage ich bewusst als jemand, der auch diverse Male mit WWE-Verantwortlichen, also verantwortlich im Sinne von Presseverantwortlichen oder dann eben auch Interviewpartnern, Partnerinnen in Kontakt gewesen ist. WWE war immer sehr protective, was bestimmte Dinge anging. Aber es wird eben noch zunehmend mehr und das sehe ich auch als Problem an, langfristig. Man sucht sich die Leute aus, mit denen man zusammenarbeiten möchte, holt die sich notfalls einfach selbst ins Boot oder erlaubt bestimmte Dinge nicht, die nach außen gehen. Auch sowas wie Unreal, was wir jetzt auf Netflix gesehen haben, da war auch sehr viel mehr ganz bewusst so eingebaut, als dass man das vielleicht so glauben mag. So war zumindest mein Eindruck, dass sehr vieles da drin auch gestellt gewesen ist, um Diskussionen anzuheizen, auch die Sachen zum Beispiel mit den Cards, die präsentiert worden sind, so ja, ist doch ganz klar, dass das immer wieder umgestellt wird und dass das natürlich dann trotzdem die Runde macht online, zeigt eben auch eine Problematik, die wir hier innerhalb der Berichterstattung haben, weil es ist ganz normal, dass innerhalb eines kreativen Prozesses sich Dinge verändern und dass da nur weil du Anfang Januar sagst, so machen wir es im April, heißt es halt nicht, dass es dann auch so sein wird. Selbst wenn wir jetzt sagen, wir machen Ende April den und den Podcast, ist die Chance relativ groß, dass der dann da nicht so kommen wird. Und das ist nur im Kleinen. Oder auch, ne, das ist ganz normal. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, man hat derzeit einige Probleme selbst aufgetan. Man macht das Unternehmen zunehmend nach außen dicht und fährt seine Schiene sehr stark durch. Und darunter leidet auch das Produkt. Darunter leidet, finde ich, auch der Aufbau neuer Talente. Das ist ja auch das, was der Flo angesprochen hat. Und ich bin bei dir. Zum Beispiel Stephanie Vaqueur. Ich finde die super charismatisch. Ich finde die super toll. Vom Look her, von der Ausstrahlung her. Aber die hat ein ähnliches Problem wie eine Julia. Ich finde, die hat man uns noch nicht ausreichend präsentiert. Die ist 2 Schritte weiter als Julia. Versteht mich da nicht falsch. Aber die ist, was den Charakter angeht, noch nicht nahbar genug, dass ich sie da in eine Region mit einer Rhea, mit einer Io oder sonst irgendwas stellen könnte. Das muss man noch schaffen. Und das ist genau das, was mich auch zuletzt gestört hat, dass man Leute, die man hochgeholt hat, die man präsentieren möchte, dass man denen die nicht unterfüttert. Und dass man teilweise auch auf alte Ideen, auf alte Sticks, so nenne ich es einfach mal, setzt. Wie zum Beispiel, hey, die Blattline hat doch funktioniert. Lass mal noch so ein paar mehr Leute mit samoanischer oder schrägstrich Inselabstammung reinpacken. Ich gucke da in deine Richtung, JC Mateo, der eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Und lass das einfach machen mit My Family Tree, ne? Und pack Solo Sikoa vorne weg, ne? Wie Bloodline 3.0 oder NWO B-Team oder sonst irgendwas. Siehst du dieses Problem auch, dass wir hier eigentlich zu wenig schaffen, neue Leute zu etablieren, und weil einfach der Main Event voll ist, vielleicht aufgrund der John Cena Farewell Tour, vielleicht aufgrund der bereits zu vielen großen Namen, die wir da haben?
Also, dass der Main Event voll ist, das sehe ich definitiv. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht als Problem, weil auch da wieder ein bisschen rückblickend, wir aus einer Zeit kommen, wenn wir jetzt so an diese Headlock-Anfangszeit denken, ne?
Du bist traumatisiert davon, oder?
Nee, aber das ist ja, also ich mag halt nicht so dieses...
Und dann auch noch der Olaf dabei.
Weil da ist es dann ja irgendwann, weil wenn du weiter zurück ist, wird es irgendwann immer nostalgisch verklärt. So, ja. 2005, da war alles geil.
Nee.
Also, Era, da war alles geil. Also das ist immer so ein bisschen das Ding. Deswegen
nee, darf ich ganz kurz da reingrätschen?
Ja.
Ich vergleiche das gar nicht damit, sondern ich vergleiche das tatsächlich mit der jüngeren Vergangenheit. Ich blicke da in erster Linie auf diese letzten 3 Jahre zurück, wo man den Eindruck gehabt hat, dass man bestimmte Figuren auch eingebaut und aufgebaut hat. Und ich sehe da, nehmen wir zum Beispiel mal einen Gunther oder auch eine Drew McIntyre, die in der Zeit massiv gewachsen sind. Auch ein Jey Uso ist letztlich nicht das Werk von WrestleMania. Jey Uso ist letztlich das Werk der Bloodline-Story, genauso wie es auch ein Sami Zayn ist zum Beispiel.
Genau, also obwohl wir natürlich jetzt auch alle sagen, Jey Uso habe ich immer gehasst, den mochte ich natürlich nie, ne? Nee, aber mir geht's eher darum zu sagen, so dieses, dass wir jetzt zu viele Main-Eventer haben, ist für mich kein Problem. Weil, wie gesagt, also ich beziehe mich halt einfach nur darauf, so, weil ich ja noch an ganz viele Podcasts denken kann, wo wir so waren, ja, jetzt haben wir irgendwie kurz einen hochgezogen, damit er mal ein Match hat, weil es gibt keine Main-Eventer. Das war so, ja, da ist jetzt Randy Orton ist noch da und er findet sich gegen Jinder Mahal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also so, oder wurde dann auf einmal Braun Strowman Champion, weil man sagt, ja, der war auch over, aber irgendwie war er jetzt auch kein geiler Champion, weil er irgendwie nicht gut präsentiert wurde. So, das sind so ein bisschen diese Probleme dabei. Deswegen jetzt zu sagen, du hast einen Cena, du hast einen Punk, du hast jetzt auch einen Rollins, du hast einen Gunther, ne? Das ist ja erstmal ein Luxusproblem. Und ein Luxusproblem ist erstmal nichts Schlechtes. Und klar, natürlich ist dann der Platz oben an der Spitze viel enger, weil die Spitze ist sowieso relativ dünn und wenn da dann noch 5 Leute stehen, ist halt schwieriger. Und auch deswegen finde ich die Fehde von einem Jacob Fatu mit MFT gut. Nee, ehrlich gesagt nicht. Man hätte einem Fatu irgendwie auch einen recht dominanten ersten Title Run geben sollen, meiner Meinung nach. Aber ich finde was man aus einem Fatu macht, finde ich erstmal nicht schlecht. Also ich würde das jetzt nicht als Negativbeispiel nehmen, meiner Meinung nach. So,
noch
da,
nicht.
Da, genau. Also da kann man mehr draus machen. Das ist nicht perfekt. Aber es ist nicht, wo ich sagen würde, das aber schlecht jetzt. Und ich finde es auch zum Beispiel, man hat einem Breaker einen recht guten IC-Run gegeben. Ist The Vision geiles Stable? Auf gar keinen Fall. Ne? Aber ich sag mal, er steht jetzt an der Seite von einem Rollins und von einem Paul Heyman. Du kannst trotzdem ein schlechteres Umfeld zum Lernen schaffen. Ne? Mhm. Ist da halt Protect, klar, ist er so ein bisschen auch der Doofe, der dann auch häufiger mal einstecken muss, aber man platziert ihn ja auch über einem Bronson Reed zum Beispiel, ne? Der trotzdem auch davon profitiert. Deswegen ist halt auch das für mich kein Negativbeispiel, ähnlich auch wie eine Stephanie Vaquer kein Negativbeispiel ist. Alle können zu Negativbeispielen werden, ne? Mhm. Aber es wäre jetzt nämlich auch die falsche Lösung zu sagen, so, Bron Breakker übrigens, ja, Promos halten, kann er jetzt so semi, der kann ja dann irgendwie, weiß ich nicht, World Heavyweight Champion werden und mit Gunther auf Fischen gehen, wie mit Apollo Crews damals bei NXT, sehe ich jetzt halt auch nicht. Ich finde, die sind eigentlich auf einem vernünftigen Weg und da werden wir sehen, was daraus wird. Aber ich bin bei dir, dass wenn man sagt, man baut nichts konsequent auf, zum Beispiel, du holst Leute zurück, wie ein Aleister Black, ist einfach mittendrin. Du sollst zurück wie ein Rusev. Ja, der klopft sich jetzt halt mit Sheamus, weil wir wissen nicht, was wir machen sollen.
Ja.
Deswegen, also, es ist halt auch immer schwierig dann zu sagen, okay, wir haben halt einen Gunther, weil ich finde, Gunther ist halt das eine Paradebeispiel. Ich glaube, das ist der Typ. Mir fällt keiner ein, seit The Shield, der so konsequent aufgebaut wurde wie ein Gunther mit NXT UK Championship 8000 Jahre, NXT Champion, doch war er auch, genau. Dann IC-Champion für Rekordregentschaft, dann Main-Champion, also in guter Weise, wie viele Clean Losses hat der? 5 oder sowas? Also es ist halt auch irgendwie schwer, dann das mit Gunther zu messen natürlich, aber trotzdem kannst du Leute besser präsentieren. Du hättest auch aus einem Priest irgendwie mal machen können. Auch da die Frage, hat es vielleicht einfach nicht funktioniert natürlich? Das ist halt auch immer so dieses Ding, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Nur wenn du jetzt halt schaust, was ich als bisschen gescheitert ansehe, du hast aus einem LA Knight irgendwie so gar nichts gemacht. Ne? Der ist jetzt einfach LA Knight. Der hat sein Year-Chant und das ist gut. Da hättest du mehr draus machen können. Und dass du gewisse solche Sachen irgendwie fallen, dass du auf Sachen nicht reagieren kannst, wie ein R-Truth zum Beispiel.
Ja.
Dass du solche Sachen nicht mitnimmst, dass du Leute zurückholst, wie gesagt, Aleister Black und dann damit keine Ahnung hast. Dass du es nicht schaffst, irgendein Tech-Team aufzubauen. Und ich bleib auch dabei, dass du es auch nicht schaffst, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, dass du auch nicht schaffst, einen Penta aufzubauen. Sowas sind Probleme, weil klar, wir haben auch dann Dominic Mysterio auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, aber auch eher aus der Vergangenheit. Aber die Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind so aktuelle Probleme.
Ja. Ich finde Penta auch ein gutes Beispiel dafür. Weil Penta ist im Endeffekt, ist halt der geile Luchador mit dem coolen Entrance und der wilden Gesichtsbemalung. Aber was ist der mehr? Der hat bislang de facto keine richtige Story bekommen. Und das ist genau das, was mir gerade fehlt. Weil, wie baust du denn Charaktere auf? Und das hat man in den letzten Jahren besser gemacht. Das hat man gerade nach der Triple H-Übernahme besser gemacht, als man es jetzt macht. Nämlich, du hast es geschafft, Geschichten zu erzählen. Auch für die Midcard hast du immer wieder Geschichten gehabt. Die Sami Zayn-Story, Sami Zayn, Kevin Owens, ist nichts bahnbrechend Neues gewesen, aber sowas hat funktioniert. Auch die, also wenn jetzt auch mal so, das war jetzt keine Midcard-Fehde, aber auch sowas wie Drew McIntyre gegen Punk zum Beispiel. Es war jetzt keine Midcard-Fehde, war eine Main-Event-Fehde, hat aber gerade auch dem Drew McIntyre massiv geholfen, um seine neue Heel-Persönlichkeit overzubringen, weil, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, wir haben auch lange Zeit gesagt, Drew McIntyre, der ist halt schon ein Modellathlet und der ist cool, aber der ist halt auch schon ein bisschen langweilig mit seinem dicken Schwert und überhaupt, ne, und hinknien und sowas. Das hat man geschafft und für mich fällt tatsächlich ein Penta in eine gleiche Schublade wie eine Stephanie Vaquer. Das ist ein herausragendes Talent, aber da verlässt man sich einfach darauf, dass die Leute den irgendwie fressen. Und das ist wie so eine, auch das klingt jetzt zynischer, als es gemeint ist, aber das ist wie so eine Actionfigur. Und die guckst du halt an, boah, die sieht geil aus, da spiele ich mit. Dann guckst du dir eine Stephanie Vaquer an, ja, die ist ganz cool, da spiele ich vielleicht ein bisschen weniger mit. Und dann guck ich mir eine Julia an, sieht auch gut aus, ja, aber die stelle ich dann vielleicht ein bisschen weiter nach hinten, weil ich habe ja die Stephanie Vaquer. Und das ist die Problematik, die ich momentan sehr stark habe, dass du neues Talent, was du reinholst, einfach nur als Farbtupfer nutzt, ohne dass da eine Substanz hinter ist. Weil wie baust du die Talents auf lange Sicht auf und wie kreierst du dann auch die großen Momente, indem du erinnerungswürdige Charakterentwicklungen aufbaust? Und das hast du bis jetzt bei der ganzen neuen Garde noch nicht gehabt. Ja, ein Bron Breakker ist unterhaltsam. Ist gerade auch mit seiner verrückten Art und mit diesem Spear ist es unterhaltsam. Aber er ist momentan auch noch ein relatives One-Trick-Pony. Der ist halt der Zerstörer. Ne? Penta ist der Luchador. Stephanie Vaquer ist die mit dem und solche Sachen, weißt du? Und du musst da rauskommen und die Leute oder die Charaktere, die du hast, tiefer aufbauen, dass sie eine Background haben, dass die Zuschauer das verstehen und dass die emotionale Entwicklung und eine emotionale Reise mit denen mitgeht. Deswegen funktioniert ein Cody, deswegen ist Cody Main Event Player, weil du Cody noch, viele kennen den noch von Stardust-Zeiten, du hast diese Dusty-Geschichte, du hast die, ich will den Weg beenden und sowas. Das hat man über Jahre aufgebaut. Deswegen hat ein Cody funktioniert. Und Cody, da bleibe ich bei, ist neben Gunther für mich maßgeblich mit dafür verantwortlich, wie WWE auch zuletzt kreativ gewachsen ist. Weil man deren Wege einfach konsequent gegangen ist. Ich lasse jetzt mal, dass bei Gunther jetzt auch zuletzt was falsch gemacht worden ist mit der Jey Uso-Niederlage. Müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Aber mir fehlt hier in der Story-Entwicklung, fehlt mir halt hier ganz viel. Und bei den Frauen ist es übrigens genauso. Was ist denn eine Tiffany Stratton zum Beispiel? Nur so, also, ne, die ist jetzt Champion, aber im Endeffekt passiert mit der auch nicht wirklich viel. Dass eine Naomi jetzt auf einmal so interessant geworden ist, das liegt daran, weil sie sich selber gut entwickelt hat. Die hat wirklich diesen Heel-Turn embraced und hat sich da wirklich toll neu aufgestellt. Natürlich brauchst du auch die Unterstützung für Backstage, aber da geht halt eben auch vieles Hand in Hand. Aber andere, die wir hier haben, die stagnieren. Also eine Asuka zum Beispiel, was ist mit der los? Also eine Becky Lynch bemüht, würde ich es mal nennen. Lyra versucht man irgendwie aufzubauen und da stagniert ganz viel. Und man macht nicht genug, um gerade mit den neuen Namen einen Background zu erzeugen. Weil leider versucht man es, da muss man aber noch einen langen Weg gehen, weil da vielleicht auch so schauspielerisch ein bisschen was fehlt einfach.
Hat sich ja Becky Lynch abgeguckt.
Ja, Becky Lynch will einfach immer zu hart böse sein. Das ist so ihr Problem. Und jetzt hat sie auch noch ein schlechtes Team dazu.
Ja, das stimmt.
und das sind gerade die Probleme, die ich da sehe. Ich finde, dass WWE derzeit, was die Story-Entwicklung angeht, ist mal gerade sehr langweilig. Und ich kann total verstehen, um da den Bogen zum Beginn zu schlagen, dass man sagt, ja, nee, ich schaue mir halt die PLEs an. Im Zweifelsfall hast du da eh die 5 Minuten Zusammenfassung vor den Matches und weißt dann ungefähr, was passiert ist. Dann dadurch fehlt dir aber die emotionale Bindung,
ja,
die du obendrein auch noch dann verlierst. Ich schaue jetzt mal zu den Fans in den USA. Wenn du auch noch ständig gegängelt wirst, jetzt abonnier das, kauf das. Und wenn du ein Ticket haben willst, bezahl das.
Ja, das ist, also auch da deswegen möchte ich auch noch ein bisschen darauf eingehen, was auch der Muggelige gesagt hat. Weil es ist halt wirklich dieses Problem, ganz plakativ gesagt, es gibt aktuell keine Storyline, die mich interessiert. Das ist so ein bisschen das Ding. Klar, ich sag mal, der Cash-In war cool, ne?
Ja.
Und natürlich möchte ich jetzt irgendwie wissen, wie CM Punk wütend ist und sich den Belt zurückholt oder zurückholen möchte. Ja, bin ich dabei, ne? Aber ansonsten gibt es keine Storyline, wo ich sage, ich muss jetzt einschalten, weil ich muss wissen, wie das weitergeht.
Ja, es ist das, kein Must-See-TV ja, gerade, wie man immer so schön propagiert, ne?
Genau. Und auch da, also es ist nicht immer, dass ich sage, ich muss SmackDown gucken, sondern, aber sonst war es immer so, ich möchte wissen, wie A gegen B weitergeht.
Ja.
Und davon hat es zumindest so ein paar Sachen. Manchmal sind es auch dumme Sachen, wo ich sage, ja, ich möchte wissen, was macht Chad Gable als El Grande Americano nächste Woche? Das ist auch okay, ne? Also,
ja.
Es muss ja nicht alles immer nur spannend sein. Es kann ja auch lustig sein oder so ein bisschen doof. Das ist ja auch, sind ja auch Emotionen, die da ausgelöst werden. Das ist ja kein Problem. Nur es gibt halt nichts, was dich bindet, wo du, was dir dazu bewegt zu sagen, ich kann jetzt eigentlich nicht abwarten, das nächste Woche zu sehen, weil ich brauche da eine Antwort oder ich möchte jetzt irgendwie neue Unterhaltung, neuen Gag oder sowas haben. Das ist das Problem, was ich dabei sehe, weil es ist wirklich alles sehr einfach und natürlich klar, wenn du dich auf Sachen ein bisschen mehr einlässt, dann wächst es natürlich auch, aber auch da wieder so ein bisschen dieses Problem, ich muss Zeit investieren, wenn ich aber dieses Gefühl habe, dass meine Zeit, die ich investiere, nicht wertgeschätzt wird, warum sollte ich sie überhaupt investieren? Dann kann ich auch dabei bleiben und sagen, okay, ich gucke jetzt irgendwie die 3 Social Media Schnipsel, wo dann irgendwie die 4 krassen Punchlines aus der Promo sind und dann bin ich informiert und das war's und ich muss jetzt nicht die 15-Minuten-Promo gucken. Also, du musst halt irgendwie schaffen, irgendwo deinen emotionalen Anker zu erzeugen.
Ja.
Und das sehe ich gerade gar nicht. Also, ich habe noch vielleicht diesen Vorteil, oder manche haben ja diesen Vorteil zu sagen, okay, ich mag Wrestler X, so keine Ahnung, ich mag AJ Styles, deswegen interessiert mich AJ gegen Dominik.
Ja.
Da bin ich Fan. Ich mag CM Punk, deswegen interessiert mich, was CM Punk macht. Und ich möchte gerne sehen, was macht er. So, ich mag Gunther als Champion, ich möchte sehen, was Gunther macht. Das ist immer noch der Vorteil, wenn du sagst, okay, ich bin einfach Fan von Wrestler X oder Wrestlerin X. Ne? Aber wenn dann irgendwann noch die Storylines nicht mehr mitziehen und du nicht darauf berufst zu sagen, ja, ich mag den halt, du verlierst immer mehr den Grund, dir das zielstrebig anzuschauen, weil dann endest du wirklich dabei zu sagen, ich gucke das 3 Minuten YouTube-Video und dann bin ich informiert. Da muss ich auch nicht viel Zeit investieren, dann riskiere ich nichts.
Also was ich halt auch immer wieder lese, ist, dass Leute zum Beispiel einfach nur unsere Podcasts hören. Die hören dann das Magazin oder die hören unsere Reviews und das reicht ihnen dann sehr oft auch aus, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Ja,
weil
kann
die Zeit fehlt.
Verstehe ich.
Weil, ne, und deswegen, du hast gerade so ein bisschen auch die Fansicht geschildert. Ich finde das auch vollkommen legitim, weil die Ressourcen, die man heutzutage zeitlich hat, sind begrenzt. Und dafür, dass WWE gerade so viel Geld verdient wie nie zuvor, ist das Produkt problematisch, so nenne ich es einfach mal. Also, ich habe mich jetzt bei SmackDown zum Beispiel, also, da habe ich mich wirklich aufgeregt. Auch diese Geschichte, ne, dann, wir haben kein richtiges Follow-up zu der Brock Lesnar-Story, was die größte Story ist, aus dem SummerSlam rausgeht, wie du schon gesagt hast, über Cody's Titelgewinn. Keinen hat's interessiert. Ne? Was machst du dann daraus? Ja gut, Clash in Paris, ja, dann soll sich doch einfach jemand anstellen. Dann kommt Logan Paul raus. Einfach so total x-beliebig, kommt dann da raus. Ja, komm, dann machen wir es nicht hier in Kanada, sondern wir machen es in einem anderen schönen französischsprachigen Land. Wir machen es in Paris. Ja, super. Und dann haben wir Logan Paul gegen John Cena in Paris. auch das, why? Ne? Also gar keine Begründung. Und auch selbst das Geschehen um Cody, da macht Cody den Save. Das heißt, diese ganze Rivalität zwischen Cody und John Cena, die ist ja schon seit diesem Babyface-Tour nicht mehr existent. Das ist genauso schlimm wie damals, als The Rock rauskam und sagt, ich und Cody, wir sind ja die besten Buddies und unsere Mütter und keine Ahnung was, ne? Ganz grauenvoll. Und dann machst du halt eben diese 0815 Standardgeschichte mit Drew McIntyre. So, klar kannst du Drew McIntyre da immer reinschmeißen, aber das wirkt halt für mich so x-beliebig, frei nach dem Motto, wen haben wir denn jetzt noch übrig hier im Roster, der Zeit und einigermaßen eine Kredibilität mitbringt. Das ist ein Drew McIntyre, zugegebenermaßen, das war ein guter Spot zum Abschluss, diese Claymore durch das Kommentatorenpult, hat mir gut gefallen. Und ich mag beide, ich mag Cody und Drew McIntyre, aber ich finde das Storytelling hier unglaublich faul und eindimensional und einfach. Sowohl bei Cody gegen Drew, als auch bei Logan gegen John Cena.
Was dann auch wieder ein weiteres Problem mit sich zieht. Deswegen, also es ist halt ein großer, verworrener Ball an Wolle der Probleme. Weil du hast dann auch zum Beispiel wieder, du hattest jetzt den SummerSlam, der ist nicht lange her, ne? Jetzt haben wir aber dann in 3 Wochen haben wir dann schon wieder Paris. Dann haben wir danach wieder irgendwelche Saturday Night's Main Events und dann das Event und das Event und das Event.
Ja, ja.
So, wie soll denn irgendwas atmen können? Wie soll denn irgendeine Feder aufgebaut werden, wenn wir einfach wirklich so wie aus so einer Gatling Gun nur rausballern, was Events angeht? Also, wie soll denn irgendeine Feder aufgebaut werden, außer du bellt, ich will haben, so, Claymore, Angriff, so, okay, jetzt fäden wir. Dann hast du 2 Wochen Zeit, um zu sagen, du bist aber blöd. Nee, du bist blöd. Böser Spruch einfügen. Match, okay, vorbei. Also, wie willst du denn irgendeine Fehde aufbauen, wenn das deine Fäden sind?
Ja.
Es ist ja einfach nur, wir brauchen irgendwas für in 3 Wochen. Wir brauchen was für in 2 Wochen. So, wie willst denn du da irgendwas vernünftig aufbauen?
Ja, und du musst dann, im Endeffekt musst du für diese kleineren PLEs im Ausland, die wir zuletzt sehr häufig da gesehen haben, baust du dann sozusagen B-Fäden auf, die vielleicht dann, also du behandelst die eigentlich fast wie bessere Weeklies, dass es aber große Matches, größere Matches sind, die verweisen dann aber irgendwann Richtung A-Pay-Per-Views, PLEs.
Ja.
Wie man so eine Fäde zum Beispiel gut aufbaut, sehen wir jetzt an Punk gegen Rollins. Es ist nicht wirklich so, als ob WWE das nicht können würde, wollen würde, ne? Aber es ist eben sehr spärlich teilweise und das ist gerade auch ein Problem. Ich sehe dieses, ich hab's ja mal, die ich bin heute der Freund der Wortschöpfung. Ne? Nach der Verinfluencerisierung der PLEs gehe ich auch auf die Vertemuirisierung der gesamten Vermarktung von WWE. Diese Masse an Shows, die wir haben, in Verbindung auch mit den Crossover-Geschichten, die wir haben, immer wieder. Ne? Dass dann taucht mal der eine Star bei NXT auf und baut da die Geschichten auf. Wir haben das an diesem großen Wochenende gesehen mit WWE Evolution, mit Saturday Night's Main Event und so weiter und so fort, wo man am Endeffekt gar nicht mehr genau gewusst hat, wann finden jetzt überhaupt welche Matches statt? Und das hat dazu geführt, dass auch bestimmte Dinge komplett unter die Räder gekommen sind. Und man muss da aufpassen, dass man im Zuge der, damit schlagen wir den Bogen zu Beginn, dass man im Zuge der Gewinnmaximierung hier nicht sich selber komplett schadet und den Grund abgräbt, auf dem man steht. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung sein, die man hat. Klar wird man jetzt alles mitnehmen, was man kriegen kann, aber irgendwann ist der Peak erreicht. Ich bin auch der Meinung, dass wir über diesen Peak schon drüber sind. Ich glaube, wir waren eine ganze Zeit lang auf einer Stagnation, auf einem Plateau. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt ganz subjektiv, was natürlich bei so einem ESPN-Milliarden-Deal so ein bisschen schwer ist, gerade zu begründen. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, wir sind jetzt gerade an diesem Punkt, wo es ein bisschen bergab geht. Also noch nicht steil, aber es ist der Anfang, dass es runtergeht, weil du zunehmend merkst, dass in der Bubble zumindest sich was rührt. Die Hallen sind noch voll. Das heißt, den Mainstream erreicht man weiterhin. Man erreicht noch die Sponsoren, man erreicht noch die Partner, man erreicht noch die TV-Sender und so weiter und so fort, die Streaming-Dienste. Trotzdem sehe ich auf lange Sicht, und ich spreche jetzt nicht von nächsten Monat, hat man da Probleme, die Hallen zu füllen, aber ich sehe auf lange Sicht, und da meine ich wirklich dann jetzt die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, sehe ich da ein zunehmendes Problem auf uns zukommen. Wie siehst du das als finale Frage?
Ja. Also würde ich jetzt auch so sehen, dass da dieses Problem ist. Die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses, weil ich mag halt auch gar nicht dieses, ja, dass sich da irgendwie eine Bubble zu wichtig nimmt, ne? Weil das ist immer dieses, im Internet, ja, wir sind hier die Macht und nee, anscheinend sind wir nicht die Macht.
Wir mögen Jey Uso alle nicht.
Ja, genau so. Wir hassen alle Jey Uso und dann guckst du in der WrestleMania-Stadion rum, 60.000 Leute, alle sind da einer am Abieten. Von daher ist immer so ein bisschen, man muss halt immer gucken, ne? Wir sind natürlich
deswegen habe ich es ja eingeschränkt, ne? Weil WWE richtet sich mittlerweile nicht mal nur an die Bubble, sondern in erster Linie richtet man sich an den Mainstream.
Ja. Die Frage ist halt irgendwie diese, um jetzt auch in die Olf-Neuschöpfung zu gehen, ob du halt diese Superbolisierung halten kannst bei den Events, ne? Ob dann wirklich irgendwann Leute sagen, weil das ist ja dieser große Unterschied. Du guckst SmackDown oder guckst eine Show und denkst so, oh, das ist irgendwie schon mau, ne? Aber es wirkt trotzdem noch sehr flashy.
Ja, weil
dann kommt ein Panther raus und als jemand, der sich damit nicht befasst, denkst du so, boah, das ist schon cool, irgendwie so, der hat Aura, wie man sagt. Alten Aura-Farmer. Und dann kommt ein Cody Rhodes raus und denkst du so, boah, Junge, das ist ja überragend. Roman Reigns kommt, also, da ist viel mehr Schein als Sein, ne? Und damit kannst du viele Leute überzeugen, weil du denkst, boah, das ist ja super krass, das ist ja alles hier heftig, das ist ja nur alles larger than life, ne? Und wenn du dich damit gar nicht eingehend befasst, dann merkst du das ja auch nicht, dass da vielleicht irgendjemand gerade stale ist oder sich da gar nichts tut. Weil die sehen dann irgendwie zweimal im Jahr einen Penta rauskommen, der macht dann Canadian Destroyer, macht jedes Match gleich, ich übertreibe ein bisschen. Und dann denken die, das ist ja komplett heftig, das ist ja der neue Rey Mysterio. Die Frage ist eben, wie lange kannst du diese Leute halten mit den Preisen? Weil es ist ja trotzdem auch teuer für einfach nur, ich bin da halt mal. Ich sag mal klar, beim Super Bowl sind auch keine, also nicht nur Football-Fans, ne? Da geht's ja auch darum, ich bin halt da und dann kann ich nochmal nebenbei 18 Leute bei FaceTime anrufen, guck mal, hier bin ich gerade. Und dann mache ich nochmal irgendwelche Stories für Social Media. Das ist halt wirklich einfach super viel da, auch wenn ich da so in den Hallen umgucke. Das ist nicht mal ein Gag, ne? Nur die Frage ist, wann kommen die Leute, die sagen, ich zahle dafür nicht mehr? Also ich zahle nicht mehr für diese Attraction, weil das wäre so mein Abschiedspunkt von dem ganzen Ding. Ich finde, du siehst viele Parallelen bei der WWE jetzt zu Sachen, die auch bei UFC schon so gelaufen sind. Mit mehr Sponsorings auf Matte, auf Buchsen, auf wirklich mach Werbung bis zum geht nicht mehr, mach Deals bis zum geht nicht mehr. Und wir kreieren da Leute. Ich finde, dieser Unterschied ist immer noch, WWE ist immer noch ein Familienprodukt. Ne? Also klar, natürlich hast du dann irgendwie dann auch den blutenden hier Gunther oder sowas alles oder die Blutfehde von Punk und McIntyre. Aber es ist halt immer noch mehr ein Familienprodukt als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die UFC.
Mhm.
Und wenn du es irgendwann nicht mehr schaffst, diese Familien abzuholen, weil du einfach viel zu teuer bist, ne? Du sagst, okay, ich brauche da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich sag mal quasi Vater, Mutter, Kind, also Vater, Mutter und zwei Kinder. So. Und dann will das Kind irgendwie ein T-Shirt und das haben. So. Da reden wir doch mittlerweile teilweise von vierstelligen Beträgen.
Ja, klar.
Und wie lange kannst du das noch machen? Das wird das sein, was interessant ist, weil sei mir so, oh ja, das ist nicht so kreativ. Das ist alles egal. Das juckt gar nicht. Ne? Das Einzige, was ja wirklich dazu führen würde, dass es Änderungen gibt, ist, falls Zahlen nicht mehr stimmen.
Ja.
Weil das ist das Einzige, was zählt.
Genau.
So, was juckt die unsere Meinung zum Produkt? Was juckt die, welches Matches, welche Star-Ratings oder welche Bananen-Ratings bekommen?
Das ist ein Triple H total egal. Ne? Und das ist auch ein Nick total egal.
Das hat nie jemanden interessiert.
Dem ist auch egal, was wir hier erzählen. Also genau. Das muss man auch ganz klar sagen.
Es interessiert auch niemanden, ob man jetzt sagt, oh, das Produkt ist stale oder den und den könnte man aber besser aufbauen. Ne? Das interessiert niemanden. Ne?
Nein.
Vielleicht, wenn man mal irgendwie ein bisschen vocal wird und dann holt man Artus zurück oder sowas. Ne? Es gibt immer mal wieder ein paar Momente oder sowas. Ne? Aber das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Die Frage ist, wann oder ob es sich irgendwann finanziell niederschlagen wird. Das ist der einzige Punkt, wenn sich dann was ändern würde. Sonst nicht.
Und de facto ist man erstmal hier sehr sicher aufgestellt für die nächsten 5 Jahre, das muss man an der Stelle sagen. Ne?
Ja.
Also du hast ja allein bis 2030 hast du die Deals mit Netflix und ESPN laufen, wodurch du auf jeden Fall 825 Millionen schon mal auf der hohen Kante hast. Und dann hast du SmackDown noch, die du neu unterbringen musst. Ne? Da läuft ja der Vertrag bis 2030. Dann hast du natürlich auch noch CW mit dem dem NXT-Deal. Du hast andere Möglichkeiten, wie du das ganze Ding noch vermarkten kannst. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir werden auch noch einige Mal Businesszahlen hier vorweisen. Du willst was sagen?
Ja. Auch da, also mich würde jetzt mal auch wirklich interessieren. Deswegen, also ich glaube, das ist dann jetzt auch kein YouTube-Kommentar, den man so in einem Satz schreiben kann, wie es die Leute da auch sehen. Weil du merkst das ja auch bei uns, es gibt halt nicht eine einfache Erklärung. Es gibt so dieses, das und das stört mich, das sehe ich so, das bewerte ich für mich. Also da gibt es ja wirklich 10 verschiedene Punkte, die dein Ergebnis beeinflussen können. Aber wie die Leute das sehen, weil es ist auch da zum Beispiel wie beim Flo, er ist gestört und diese Kernaussage mit Fan sein lohnt sich nicht, da gehe ich mit, aber meine Probleme sind halt anders, aber wir kommen zum gleichen Ergebnis.
Flo ist aber nicht gestört, Kai.
Ja, nee.
Ihn stört das.
Ja, genau. Also er ist gestört von diesen Sachen. Nein,
ja,
also,
okay.
Ihn stören diese Sachen eben. Und ich glaube, dass viele zum gleichen Ergebnis kommen aufgrund von unterschiedlichsten Faktoren. Und da würde mich mal interessieren, wie das bei den Leuten ist. Weil wie gesagt, dieses Part-Timer-Allstars-Ding, das ist jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht so ein Problem. Aber es ist einfach auch ein weiterer Faktor, der Leute gestört machen kann.
Ja, aber auch da, ne, schreibt uns auch gerne, wenn ihr das Produkt sehr positiv momentan wahrnehmt, könnt ihr das natürlich genauso schreiben, weil auch das würde uns interessieren. Weil es ist nun mal einfach auch so, dass die Gruppe, die negativ auf etwas anspringt, meist sehr viel lauter ist, als die, die etwas positiv wahrnimmt. Das muss man auch an der Stelle sagen. Und es ist auch noch lange nicht so, das hat Kai auch einige Male hervorgehoben, wir sind nicht an dieser Talsohle, wie wir es schon mal kreativ gehabt haben vor vielen, vielen Jahren. Ne? Also da sind wir weit, weit von entfernt. Und wir haben es beim SummerSlam gesehen, dass da auch immer wieder sehr gute Shows bei rausspringen können und dass auch so die Matchqualität ja auf einem gewissen Niveau agiert, wo man immer sehr sagen kann, ja, nee, das macht ja trotzdem noch Spaß und es ist trotzdem handwerklich gut gemacht. Aber unser Punkt ist ja vor allem, es könnte so viel besser sein und es war auch so viel besser vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich glaube, das ist hier auch der Punkt, den man hier mitnehmen kann, in Verbindung mit eben dieser eigentlich sehr für das Unternehmen sehr positiven Entwicklung, die wir da eben haben. Einhergehend mit den fragwürdigen Entscheidungen, die man dann auch immer wieder trifft und diskutablen Entscheidungen, ohne das irgendwie bewerten zu wollen, zum Beispiel mit Brock Lesnar oder auch mit der Farewell-Tour, die wir jetzt da eben haben. Es gibt derzeit viel zu diskutieren. Wir haben das heute, zumindest wie ich finde, ganz, ganz gut angeschnitten. Und ich bin mir sehr sicher, Kai, dass wir da auch in den kommenden Wochen und Monaten noch diverse Male drüber sprechen werden.
Ja, das auf jeden Fall. Also es wird ja nicht von heute auf morgen abreißen und dann super oder nicht mehr super sein.
Ja, so sieht es nämlich aus. Vielleicht schon nächste Woche, wenn ihr uns die entsprechenden Fragen zuschickt. Deswegen da nochmal der Hinweis, fragen@headlock.de oder auf dem Discord im Fragen-Feedback-Thread mit Ask Headlock einfach reinschreiben, dann seid ihr da auf jeden Fall mit dabei. Und Kai, möchtest du final noch was sagen?
Nee, ich bin wirklich sehr gespannt, wie jetzt so die nächsten Jahre werden. Weil wie gesagt, also ich glaube, ich habe so gesagt, eine der Sachen, die mich halt irgendwie stört, ist diese Art der Vermarktung. Und ich bleibe dabei, da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Mhm. Ne, ich sage es jetzt auch schon in 2 Jahren mit gesponserten Titantrons und Ring Attire und keine Ahnung was. Da werden wir noch hinkommen.
Ja, da gehe ich auch ganz, ganz fest von aus und auch mal sehen, ob das dann bei uns so luxuriös mit Netflix bleibt, wie wir uns das gerade alles erhoffen. Da kann man nur drauf hoffen und bis dahin können wir uns auch darüber freuen, dass wir das Network noch haben, bin ich ganz ehrlich. Ich bin so glücklich
komplett
darüber, dass wir das noch haben und da alles so einfach schauen können, inklusive dann eben auch die Möglichkeiten, wer deutschen Kommentar gerne haben möchte, das dann eben auf ProSiebenMax oder auf Join zu schauen, das ist auch schon ein Luxus, den wir hier haben. Also ne, schaut mal da über den großen Teich. Da muss man sich nächstes Jahr wirklich Gedanken machen, was man und wie man schauen kann. Naja, wir werden sehen. Wir werden darüber berichten. Das ist ja unsere Aufgabe. Und wenn ihr uns hier mögt, natürlich YouTube einen Daumen da lassen, YouTube ein Abo da lassen. Wir haben kürzlich die 7000 Abos geknackt. Dankeschön dafür und an all die Leute, die uns da regelmäßig verfolgen, unterstützen, kommentieren, liken, was auch immer. Schaut da gern vorbei, genauso auf Spotify natürlich oder wenn ihr mehr von uns haben möchtet, natürlich bei Patreon, Steady oder auch bei YouTube bei den Kanalmitgliedschaften. Wir hören uns nächste Woche wieder zum Fragen-Podcast und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.